Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Sabine für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Das Institut für Auswärtige Politik an der Hamburger Universität wurde durch einen Beschluss der hamburgischen Bürgerschaft vom 31. Januar 1923 gegründet. Nach dem Vorbild etwa des Council on Foreign Relations der USA sollte an diesem Institut empirisch und interdisziplinär zur vergangenen internationalen Politik und zu einer möglichen zukünftigen demokratisch legitimierten Außenpolitik geforscht werden. Es überstand in der Folge die Vereinnahmung durch die Nationalsozialisten und eine kurzzeitige Verlegung nach Berlin, um 1973 zusammen mit der Forschungsstelle für Völkerrecht in dem noch heute bestehenden Institut für internationale Angelegenheiten aufzugehen. Der Hamburger Anzeiger vom 25. November 1924 beschäftigte sich mit dem Institut und erklärte den LeserInnen, warum die Hamburger Universität gut daran tut, über den nationalen Tellerrand hinauszublicken. Frank Riede erklärt es uns.
Hamburgische Auslandspolitik, die Eröffnung des Instituts für Auswärtige Politik. Nicht Schulweisheit, Lebensweisheit allein kann Führer eines Volkes auf dem Wege zu seinen politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Zielen sein. Lebensweisheit allein ist deswegen auch der einzig würdige Lehrgegenstand für unsere Hochschulen. Vom Leben in allen seinen Formen müssen wir lernen, wenn wir nicht als gelehrte Träumer oder Pedanten über die Achsel angesehen werden und Schiffbruch leiden wollen. Die Tatsachen, die mit Augen zu Sehenden, mit Ohren zu Hörenden, mit klarem Verstand und seinem Gefühl zu begreifenden und zu fassenden Tatsachen innerhalb Deutschlands, sind natürlich in erster Linie sichere Grundlagen unseres Wissens und jede überkommene Lehrmeinung wird immer wieder aufs Sorgfältigste nachgeprüft werden müssen, ob sie nach jeder Erweiterung unserer Kenntnis von den Tatsachen noch Geltung behalten darf. Aber zumindest ebenso wichtig sind die genaueste Kenntnis und das Verständnis für die Menschen und Dinge jenseits unserer Grenzen. Diese wahre Wissenschaft ist in der Politik durchaus nicht immer bei der Schulweisheit unserer Wissenschaftler zu finden gewesen. Gerade im Kriege hat man beobachten können, auf wie gespanntem Fuße ein Teil unserer deutschen Universitätsprofessoren mit den wirtschaftlichen und politischen Tatsachen namentlich des feindlichen Auslandes stand. Man hatte sich vielfach eingepfercht auf dem Gebiete eines speziellen Wissens, das manchmal nur totes Buchwissen war, und man glaubte an unmögliche Möglichkeiten. Niemand wird an der glühenden Vaterlandsliebe der Professoren auch nur den geringsten Zweifel hegen, die zum Beispiel mit den gewiss inhaltreichen und kenntnisstrotzenden süddeutschen Monatsheften an die heilige Dreieinigkeit Hindenburg, Tirpitz und Zeppelin glaubten. Aber Liebe darf nicht blind machen. Nur auf gründlichster, sicherer, allseitiger Kenntnis der Tatsachen beruhende Begeisterung ist echte Begeisterung und keine Sentimentalität mit falschen Empfindungselementen. Unsere hamburgische Universität ist durch die spezifische Note unserer Welthandelsstadt, den Genius Loci, berufen, das Verständnis für die Menschen und Dinge außerhalb Deutschlands und namentlich Übersee zu erweitern und zu vertiefen, und das im Jahre 1923 geschaffene und dem ausgezeichneten Kenner ausländischen Rechts Albrecht Mendelssohn-Bartholdy unterstellte Institut für Auswärtige Politik bedeutet die Krönung des hamburgischen Universitätsgründungswerks in dieser Hinsicht. Am heutigen Tage wird das Institut seine Räume in dem düsteren Backsteinbau des Chateauneufschen ehemaligen Posthauses eröffnen. Dieses Haus erlebte ein Stück deutscher Einheitsgeschichte. Es war nach seiner Erbauung 1846 bis 48 noch das Haus dreier verschiedener Postwesen, nämlich des Hamburgischen und Hannoverschen und das von Thurn und Taxis, bis 1868 alle diese Postämter zu den Norddeutschen vereinigt wurden. Es erinnert an das Reichsgründungswerk Bismarcks und an die außerordentlich schwierigen Aufgaben, die die deutsche auswärtige Politik der Gegenwart noch zu lösen hat, wenn uns das Reich in einer lebens- und entwicklungsfähigen Form neu geschaffen werden und erhalten bleiben soll. Politik ist freilich eine Kunst, aber jede Kunst hat ihre Wissenschaft, wie ein Hamburger Wort richtig sagt. Auf ihrem schlechten Wissen vom Auslande fand die wilhelminische Staatsleitung keinen sicheren Grund, und sie vermochte die Katastrophe des Weltkrieges nicht zu vermeiden. Auf ein schlechtes Wissen von den heute im Auslande wirkenden Kräften wollen unsere nationalistischen Heißsporne wieder eine Politik gründen, die offenbar nicht kann, was sie will. Ein wissenschaftliches Institut für auswärtige Politik, und gerade ein solches hamburgisches Institut, ist mehr als je ein dringendes Bedürfnis, denn namentlich Amerika und England spielen im Zeitalter des Weltverkehrs für unsere Zukunft entscheidende Rollen. Von der Weltstellung unserer Stadt aus kann man die entscheidenden Probleme der Gegenwart und der Zukunft wahrscheinlich schärfer sehen als von einem ostelbischen Rittergut. Man erinnert sich bei dieser Gelegenheit mit den bittersten und schmerzlichsten Gefühlen daran, dass der hamburgische Reeder Albert Ballin in richtiger Beurteilung der Sachlage noch im Jahre 1912 alles vergeblich daran setzte, eine Flottenverständigung mit England zu erzielen. Ein Erfolg dieser hamburgischen Politik hätte den Weltkrieg höchstwahrscheinlich unmöglich gemacht. Hamburgische Auslandspolitik ist kaufmännische Auslandspolitik. Sie will den Nebenstaat nicht niederzwingen oder erledigen, sondern zum Kontrahenten machen und klug benutzen. Sie ist friedliche Weltwirtschaftspolitik um der Erkenntnis willen, die wohl zuerst der Engländer Norman Angell klar formuliert und gegen alle Einwendungen als richtig behauptet hat. Der Krieg ist überhaupt keine Ratio, auch keine Ultima Ratio mehr, letzte Vernunft, sondern er ist ein Irrsinn. In den finanziellen, kommerziellen und industriellen Beziehungen der Völker hat sich seit der Mitte des 19. Jahrhunderts eine so enge Verflechtung ergeben, dass die kriegerische Schädigung und Beraubung des einen Staates notwendig eine nahezu ebenso große Benachteiligung des Siegers zur Folge haben muss wie des Besiegten. Der Weltkrieg hat diese Lehre Norman Angells in jeder Hinsicht bestätigt. Die Politiker des Krieges und des Friedens von Versailles erscheinen auch den Siegervölkern heute schon nicht als Nationalhelden, sondern eher als atavistische Störer des Zusammenlebens der Nationen. Man feiert den letzten unbekannten Soldaten stärker als die leitenden Politiker und die siegreichen Generäle. Die Völker sind in ihren Massen durchaus nicht abgeneigt, sich als Opfer der Poincaré und Lloyd George und Wilson zu betrachten, vom russischen Zaren und Kaiser Wilhelm II. Ganz zu schweigen. Ein deutsches, hamburgisches Institut für auswärtige Politik wird vom Standpunkt eines Knotenpunktes der Weltwirtschaft heute mit Recht seine Hauptaufgabe darin sehen, die wirtschaftlichen Grundlagen für eine Verständigung der Völker darzulegen. Nicht schaffen kann man diese Grundlagen, wenn sie nicht in den Tatsachen gegeben sind. Diese Tatsachen sind komplizierter Natur und bedürfen in hohem Grade noch der wissenschaftlichen Erforschung und der Darstellung zum Gebrauch des praktischen Politikers, des Staatsmannes. Etwas Staatsmann aber soll in der Demokratie jeder einzelne Staatsbürger sein, da er seine Stimme mit in die Waagschale auch für Regierungsbildung und für außenpolitische Einschlüsse werfen kann. Eine gesunde öffentliche Meinung, die die wahren Lebensinteressen von Volk und Staat niemals aus den Augen verliert, kann sich nicht bilden, ohne die auf wissenschaftlichen Grundlagen beruhende, sichere Beurteilung der politischen Kräfte und Tendenzen des Auslandes. Nicht Unmögliches also soll eine gute Außenpolitik wollen, aber sie soll auch kraftvoll das Erreichbare erstreben. In unserer durch das Diktat von Versailles gegebenen Situation können wir zunächst nur von Vertrag zu Vertrag dahin zu gelangen suchen, wo wirkliche nationale Freiheit und Selbstbestimmung beginnt. Uns fehlt das der deutschen Volkszahl entsprechende, dem letzten Stande der Rüstungsmöglichkeit genügende Verteidigungsheer als Ultimum, das auch beim Abschluss von Verträgen von den Gegenkontrahenten in Rechnung gestellt werden müsste. Ein deutsches Volksheer hätte zum Beispiel schon durch sein bloßes Dasein dem Einbruch der Franzosen ins Ruhrgebiet einen Riegel vorgeschoben. Der Begriff der sogenannten militärischen Sanktion würde in Paris keine Rolle gespielt haben. Nichtsdestoweniger aber können die Franzosen ihre brutale Gewaltpolitik nicht aufrechterhalten, wenn die deutschen wirtschaftlichen Interessen sich verschmelzen mit den Interessen namentlich der angelsächsischen Großmächte. Gerade von Hamburg aus ist im vorherigen Jahre der politische Kampf gegen den Ruhreinbruch mit allen Mitteln der Aufklärung in England und den Vereinigten Staaten sowie in Spanien und den iberoamerikanischen Ländern geführt worden. Hamburg stand in diesem Kampfe ziemlich allein. Die eigentliche Vertretung der Reichspolitik im Auslande, das Auswärtige Amt, erklärte, nicht die Organe zu haben, die den Völkern die Augen über das völkerrechtswidrige, mit unsäglichen Grausamkeiten verbundene Vorgehen der poincaritischen Zerstörungspolitik hätten öffnen können. Unsere Auslandsämter haben sich auch heute noch nicht zu der Anschauung aufgeschwungen, dass sie deutsche Agenturen zu sein und auch die öffentliche Meinung des Auslandes nach Kräften in deutschem Sinne zu beeinflussen haben. Hamburgische Kaufmannspolitik ist auf diesem Gebiet ganz im englischen Sinne hoffentlich bahnbrechend involviert vorausgegangen. Das ungeheure, zu einem Riesenverbrechen gesteigerte Unrecht an einem großen Volk, das der Versailler Vertrag insolviert, muss rings um den Erdball als solches dargestellt werden und von allen anderen Völkern begriffen werden. Auch für diesen Kampf ums Recht wird das Institut für Auswärtige Politik in Hamburg die scharfen Waffen der Wahrheit liefern können. Albrecht Mendelssohn-Bartholdy ist, wie seine Veröffentlichungen beweisen, wohl unser hervorragendster Kenner des englischen und amerikanischen, aber nicht minder des französischen und italienischen Rechts. Er war, wie Max Warburg, Vertreter der deutschen Regierung bei den Friedensverhandlungen. Er kennt und beherrscht die Materie, die im Institut für Auswärtige Politik wissenschaftlich bearbeitet werden soll, in seltenem Maße. In dem Publikationsorgan des Instituts, den Europäischen Gesprächen, gehen die Herausgeber unbeirrt den Weg der Verständigung auf den Grundlagen der Tatsachen. Das ist der Weg, den der kleine, machtlose Stadtstaat Hamburg seit Jahrhunderten hatte gehen müssen, bevor ihm das Reich Bismarcks die Sorge für die auswärtige Politik im Wesentlichen abnahm. Die internationale Politik, sagt Bismarck, ist ein flüssiges Element, das unter Umständen zeitweilig fest wird, aber bei Veränderungen der Atmosphäre in seinen ursprünglichen Zustand zurückfällt. Die Beobachtungen dieser flüssigen Elemente von einer hamburgischen politischen Seewarte aus kann die Leitung des Deutschen Reiches ebenso wenig entbehren wie unsere Welthandelsstadt selbst. Das Institut für Auswärtige Politik Hamburg kann, wenn nicht nur die hamburgische Studentenschaft, sondern das ganze deutsche Volk zu seinen Hörern zählen will, und wenn das Institut seine Aufgaben in echt hamburgisch-hanseatischem Sinne besonnen und aktiv zugleich löst, die wichtigste politische Erziehungsstätte Deutschlands werden. Und Erziehung zu einer gesunden, auswärtigen Politik brauchen die Deutschen wie das tägliche Brot.
Das war's vom Bereich, den heute auch noch unzählige Thinktanks abdecken. Und wir? Wir bieten zumindest einen Blick über den zeitlichen Tellerrand hinaus. Also, Gedankentanke mit uns mit. Bis morgen!
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.